Das Just Network ist powered by Shell Kielzeng. Tanken, shoppen, waschen auf höchstem technischen Niveau mit kompetentem Service und besten Preisen. Shell Kielzeng, mitten in Flensburg, direkt an der Förde.
Es geht los, der Vigno erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community, euer Stevino für euch am Podcast-Mikrofon. 111. 111. Ja. Die 111. Ausgabe hier heute an diesem sonnigen, aber etwas windigen Sonntag. Ich könnte jetzt draußen in der Sonne liegen. Meine Frau ist gerade in unserem schönen neuen Garten und lernt so ein bisschen was. Und ja, könnte ich jetzt auch. Muss ich aber nicht. Ich habe mir gedacht, komm, nimm's lieber einen Podcast auf. Gleich um 15 Uhr, es ist jetzt so kurz nach 1. Um 15 Uhr nehmen wir den Teil mit Anja auf. Anja ist gerade trainieren, ja. Unter dem Motto, mein Schweiß für Stevino. Anja ist so Feuer und Flamme mit der ganzen Aktion. Ihr wisst schon, mit Stevino gegen Werder Bremen. Erzähle ich gleich noch eine Menge zu und wird bestimmt Anja nachher im Podcast in ihrem Teil oder in unserem Teil auch noch mal was drüber erzählen. ansonsten, viel passiert diese Woche. Viel Unschönes. An viel Schönes kann ich mich jetzt nicht erinnern. Natürlich doch, klar. Ich hatte ganz großen Abschied bei uns, aber am Freitag, also vorgestern große Abschlussfeier an der Schule. Die ganzen Abschlussklassen wurden verabschiedet, haben ihre Zeugnisse gekriegt. Und es war sehr rührselig, ja. Meine erste eigene Klasse musste ich verabschieden. Ja, meine Klasse war Abschlussklasse. Und wir haben einen ganz tollen Film gedreht zusammen. Viele von euch haben schon gesagt, sie würden ihn gerne sehen, aber das ist halt wirklich nicht privat, aber das ist halt wirklich so ein schulinternes Ding, wo ich auch endlich mal vernünftige Musik benutzen konnte, weil ich vorher wusste, dass ich die nicht ins Netz hochlade. War echt schön, Leute, sage ich euch, mal einmal irgendwie nicht gucken zu müssen. Oh, ist das GEMA frei? Gibt's da Ärger? Ja. Und war sehr, sehr schön. Der Film ist aber auch der, wie soll ich sagen, der Showstopper, würde man im Wrestling sagen, der Veranstaltung. Ich muss mal einen ganz kurzen Schluck nehmen. Mein Hals ist ganz trocken, eine Sekunde. Ja, ihr wisst schon, Mineralwasser. Die Cola-Zeiten sind vorbei. Also es war ganz toll, der Abschied, und auch ganz herzzerreißend, und am Ende hat man sich dann immer besonders lieb, ihr kennt das ja, und war sehr, sehr schön. Auch meine Klasse hat sich was Schönes einfallen lassen, ich habe einen ganz großen Korb gekriegt mit Werder-Quietsche-Entchen, das habt ihr vielleicht am Freitag bei Late Game schon gesehen, und ganz großem Bild mit Rahmen und alle unterschrieben, ganz große Werder-Raute in der Mitte, und war sehr, sehr schön. Und war sowieso eine schöne Abschlussfeier für Herrn Pape. Der eine oder andere wird den Herrn kennen, war das ja auch der Abschied. Ja, André hat mit seiner Klasse gerappt. Das müssten wir mal ins Netz stellen. Dann hätte ich jetzt schon 3-0 gewonnen. Ja. War auf jeden Fall schön. Und ja, wie gesagt, die erste Klasse ist was Besonderes, liebe Leute. So, dann wollen wir mal ans Eingemachte gehen. Ja, ansonsten war die Woche nicht so schön. Wir werden es alle, Donnerstag. Ich glaube, da so richtig keiner mit gerechnet. Ich muss aber ehrlich sagen, das kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl den Tag über irgendwie, aber vielleicht haben wir Fans denselben Fehler gemacht wie die Mannschaft irgendwie, dass man einfach sich so sicher war, dass man ins Finale kommt und schon darüber nachgedacht hat, wie man gegen Spanien spielt und so weiter, dass man Italien wie üblich unterschätzt hat. Und das ist auch so meine These, warum es Italien immer wieder schafft, zum Beispiel die Überraschungen oder wie soll ich sagen, sich auch von Spiel zu steigern und dann die Deutschen immer kalt zu erwischen. Es ist immer irgendwie so, dass die Italiener keine auf der Rechnung hat. Ja? Also ich meine, vor dem Turnier sowieso nicht. Ja? Vor dem Turnier haben alle gesagt, Wettskandal, und die Nationalmannschaft hat irgendwie, glaube ich, auch die Vorbereitungsspiele hoch verloren. Und ich glaube 3-0 gegen Russland, war das? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, hat keiner auf der Rechnung gehabt. Italien hat es wieder geschafft, irgendwie sich von Spiel zu steigern. Und aber auch nicht so schön zu spielen, dass man jetzt sagen würde, diesen Favorit. Und die Deutschen, souveränes, ich sage jetzt die Deutschen, nicht wir, das ist ja immer so, ne? Wenn man gewinnt, sagt man wir, wenn man verliert, sind es die Deutschen. Die haben eine super souveräne Leistung, alles sehr, sehr locker gewonnen und eigentlich so den souveränsten Eindruck gemacht von allen Mannschaften. Und dann hast du im Halbfinale, hast du Italien, die nicht überzeugt haben, wo du denkst irgendwie, okay, gar kein Problem. Und ich fand, so haben sie auch ein bisschen gespielt, ne? So ein kleines bisschen überheblich sah das schon aus. Ich fand, die spanische Presse hat es ganz gut formuliert. Die haben jetzt, also nicht wortwörtlich, aber die haben gesagt, Also die Deutschen haben so gespielt, als wären sie mit ihren Gedanken schon im Finale gegen Spanien, haben dabei die Italiener vergessen. Ne? Und das kann wirklich ein bisschen so gewesen sein. Ich muss auch ehrlich sagen, als Fernsehzuschauer, als es 1-0 für Italien fiel, habe ich irgendwie gesagt, ja gut, dann gewinnen wir immer noch 3-1. Ne? Also das war auch in den Köpfen, glaube ich, der Spieler so drin. Ja, wir haben verloren. Ich denke auch, ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Viele sagen ja, die breite Masse sagt sogar, wir haben verdient verloren, weil es auch an Kleinigkeiten gefehlt hat. Im Fußball ist ja dieses himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt so nah beieinander. Ne? Stellt euch bitte mal vor, man muss auch einfach sagen, dass das Spiel sehr für Italien gelaufen ist. Ne? Das 1-0 fiel komplett aus dem Nix. Das war das erste Mal, dass Italien überhaupt über die Mittellinie gekommen ist. Dann stürmten die Deutschen wieder wütend, dann Riesenkonter, gut, es waren ja beides Abwehrfehler, ne? Aber aus dem Nichts auch das 2-0. Und dann konnte sich Italien, das war natürlich dann das Spiel von Italien, genau das, was sie gut können und was sie machen, ne? Dann halt irgendwie hinten dicht machen und vorne kontern. Das, ne, das spielt halt alles für Italien. Aber stellt euch mal Folgendes vor, wenn jetzt eine von diesen drei Großchancen am Anfang, wenn eine davon reingeht, ne, und Deutschland geht in Führung, wie das Spiel dann läuft, dann bin ich mir nämlich hundertprozentig sicher, dann läuft halt nicht alles für Italien. Da muss Italien von seinem System abrücken und hinten ein bisschen aufmachen. Und dann ist es wieder ein ganz anderes Spiel. Ne? Also das, was ich damit sagen will, ich will jetzt nicht sagen, ja, und Italien hat nur Glück gehabt und wir waren ja eigentlich besser. Aber, ne, ihr versteht, was ich meine. Also so eine Szene kann so ein Spiel entscheiden. Ne? Also wenn die Deutschen das Tor machen, wenn diese dicken Chancen in der ersten Halbzeit reingehen von, keine Ahnung, der Ball von Buffon abgeprallt hat, die Ecke von Hummels, das Ding von Lahm, der Schuss von Kroos und ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber wir hatten ja nun wirklich viele Chancen. Dann geht das Spiel ganz anders aus, also bin ich mir hundertprozentig sicher. Oder auch am Anfang der zweiten Halbzeit, da hatten wir so eine richtige, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, hatten wir so eine riesen Druckperiode, ja. Da hatten wir auch ganz, ganz viele Chancen. Und wenn davon einer reingeht, dann steht es 1-2 und dann geht auch so ein Ruck durchs Team. Und dann machen wir garantiert, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir dann den Ausgleich machen, ne? Ob wir dann gewinnen, kann man natürlich nicht sagen. Hätte, wäre, wenn, ihr wisst ja, hätte, Fahrradkette, ja. Schwierig, aber ja. Also so klar, wie es die Italiener jetzt darstellen und war es halt einfach auch nicht. Ja, also Deutschland war halt schon, wie gesagt, darüber kann man diskutieren. Meiner Ansicht nach war Deutschland die bessere Mannschaft, hat viel mehr für das Spiel getan, hat viel mehr Torchancen gehabt. Deutschland war in allen Statistiken vorne, bis auf geschossene Tore. Ne? Und da kann man natürlich sagen, ja, auf Dauf kommt an und dann hat Italien abgezockter gespielt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Italien zum Beispiel im Spiel gegen England vorher Dutzende beste Chancen ausgelassen hat, ne? Und der blinde Balotelli irgendwie der kriegt den Ball zweimal irgendwie vor den Kopf oder zweimal vor die Füße und haut beide Dinger rein. Das macht er normalerweise auch nicht, ja? Das sind eher so Chancentod und braucht irgendwie acht Chancen für ein Ding, ne? Ja, von daher ist einfach, ja, so ist das manchmal im Fußball. Ja, jeder, der selbst Fußball gespielt hat, wird das wissen. Es gibt solche Tage, da kann man sich noch so bemühen und noch so viel Gas geben und so weiter. Es läuft einfach alles gegen einen. Und für die deutsche Mannschaft war das nun mal so ein Tag. Und ich bin mir auch sicher, ich habe es ja schon in meinem Blog geschrieben, in meinem Blogantrag dazu, ich bin mir sicher, dass die deutsche Mannschaft von 10 Vergleichen gegen Italien 7 gewinnen würde, weil wir einfach vom Spielermaterial einfach sehr, sehr viel besser besetzte Mannschaft haben, ja. Und Italien schafft es halt immer gegen uns, wenn es ein wichtiges Spiel ist, irgendwie eins dieser drei speziellen Spiele zu schaffen, wo dann wirklich alles für sie läuft, ja. Und 2006 war es ja auch so, ne. Naja, also, es ist bitter. Ich muss auch sagen, was mich am meisten an der Sache nervt, upsala, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Was mich am meisten an der Sache nervt, ist, dass ich hätte gern das Spiel Spanien gegen Deutschland gesehen, weil das momentan einfach mit Abstand die besten beiden Mannschaften der Welt sind. Und auch wenn wir jetzt gegen Italien verloren haben, bleiben wir das halt. Ja, es ist halt nun mal so. Es war halt nur ein Spiel. Ja, ja, das wird mir abgehen. Heute Abend jetzt Deutschland, Spanien gegen Italien. Ich denke, mein Tipp vorher wird sich bewahrheiten. Gut, ich hatte gesagt, Finale Deutschland gegen Spanien und Spanien gewinnt. Jetzt ist es Spanien gegen Italien und ich bin trotzdem sicher, dass Spanien das machen wird. Mm. Ja, damit auch das mal abschließen. Noch kurz, was mich sehr an der Sache stört, ist jetzt alle, dass alle jetzt draufhauen. Das ist auch so eine Heuchler-Mentalität, die mich so unglaublich ankotzt. Vor 2 Tagen war noch alles hochjauchzend, goldene Generation, alles perfekt, der perfekte Trainer mit den perfekten Entscheidungen. Und 2 Tage später ist plötzlich alles schlecht. Ja? Und diese ganzen Pseudo-Wichser-Experten, die irgendwann mal selbst tolle Fußballer waren und kommen jetzt aus ihren Löchern gekrochen und geben irgendwelche Interviews, wo sie davon sprechen, ja, wir hätten keine Führungsspieler und uns würde der Killer- und der Siegerinstinkt fehlen. So jemand wie Lehmann oder Kahn oder Schumacher, die jetzt, oh, ich hasse das, Leute, ich hasse das, ja. Und auch die Fans, die jetzt, ich meine, Leute, ey, kommt bitte mal klar, auch bei uns in den Comments. Den Rücktritt von Löw, sag mal, habt ihr euch mal irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, so mal so ein bisschen Neutralität, ich meine, wir sind alle enttäuscht, aber so ein bisschen Neutralität. Also diese Extremen bei diesen Turnieren nerven mich auch so, ja. Am Anfang irgendwie, wenn Deutschland dann gut spielt, dann sind wir alle Freunde und jubeln alle und alles ist perfekt und wir sind die Derbs und keiner hat eine Chance gegen uns und wir sind die Allertollsten. Ja, und wenn wir dann verloren haben, ist plötzlich alles schlecht und wir haben nur Arschlöcher und alles scheiße und es müssen Köpfe rollen, wir brauchen Sündenböcke und oh, das nervt mich so. Mesut Özil hat heute ein Interview, ich glaube, an der Welt am Sonntag gegeben, wo er gesagt hat, und wir wissen alle, dass Herr Özil nicht das hellste Licht im Kronleuchter ist oder die hellste Leuchte. Aber er hat gesagt, wie kann denn auf einmal alles schlecht sein? Ja, das kann doch wohl nicht sein. Wir haben in den letzten, keine Ahnung, x Turnieren mindestens das Halbfinale erreicht. Ja, erinnert euch mal daran, wie es vorher war, ja? Vor Klinsmann und Jogi, die das Ding übernommen haben, ja? Da hatten wir auch schon gute Spieler und sind in der Vorrunde ausgeschieden, ja? Man muss auch mal so ein bisschen ja, extrem Emotionen da rauslassen, das ein bisschen nüchtern betrachten einfach, ja. Es gibt Länder, die würden sonst was dafür geben, immer so lange dabei zu sein wie wir, ja. Immer unter die besten vier zu kommen, ja. Guckt euch doch mal Länder an wie England oder Holland oder Frankreich, ja. Die spielen mal ein Turnier gut irgendwie und dann kacken sie zweimal in der Vorrunde ab, wie jetzt zum Beispiel Holland irgendwie. Die hatten eine geile WM 2010, sind aber auch nur ins Finale gekommen, weil sie nicht Spanien oder Deutschland im Halbfinale hatten, ja. Und man sieht ja irgendwie, was war denn vorher mit denen und danach mit denen irgendwie? Dieses Turnier Vorrunde raus, das Turnier davor, waren sie gar nicht dabei bei der EM, glaube ich. Also von daher, kommt mal klar, ja. Ich bin mir sicher, gut, ich lasse die Argumentation gelten, dass wir das schon etwas länger sagen, aber wir haben das jüngste Team des Turniers gehabt. Wir waren im Halbfinale, wir haben spielerisch überzeugt, Leute wie Özil, wie jetzt hätte ich fast gesagt Gomez, um Himmels Willen, Reus, wie Götze, wie Klose sicherlich nicht. Aber da gibt es viele, viele junge Spieler, ne? Also auch unser Torwart, Manuel Neuer und die ganze Abwehr und so weiter. Wir haben ganz, ganz viele junge Spieler, die ihren Zenit noch lange nicht erreicht haben, ja? Wir sind jetzt schon irgendwie, ich will nicht sagen Top-Favorit, aber die Spanier haben ja dieses Jahr jetzt auch nicht überzeugt. Gut, da waren auch zwei Schlüsselspieler verletzt, aber die werden halt auch älter, die Generation. Und in zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft in Brasilien sind wir absoluter Top-Favorit. Also da müssten wir schon sehr schlecht jetzt die Quali spielen. Ist halt einfach scheiße gelaufen, Leute. Also ich bitte euch, auch Löw irgendwie. Also ich meine, man kann darüber streiten, ob, ich will es auch nicht so hart formulieren, dass er das Finale verloren hat, ja. Ich meine, wir haben mit den Leuten auch in der Vorrunde irgendwie alles geschlagen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja auch vor dem Spiel getwittert, ich hätte auch irgendwie die andere Mannschaft drin gelassen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Mannschaft so nur zustande kam, von der Aufstellung her, weil wir gegen die super defensiven Griechen gespielt haben, ja. Dass man also vorher, dass man quasi defensiv vernachlässigen konnte und alles im Mittelfeld auf Offensive stellen, ja. Während gegen Italien das halt nicht so sinnvoll war einfach, weil Italien halt nicht in diesem Jahr diesen typischen Catenaccio gespielt hat, ja. Und man hat den Kroos ja gebracht, um Nesta einzuengen irgendwie oder die Kreise von ihm einzuengen. Das Problem ist, dadurch hatten wir niemanden auf rechts. Ne? Da musste der blinde Boateng irgendwie, der gut gespielt hat, fand ich, gegen Italien. Der hat viel gemacht über rechts, aber der kann halt nur nicht flanken, das ist das Problem irgendwie. Ne? Der hat halt irgendwie 10 Flanken geschlagen von 9 irgendwie zum Italiener geflogen. Ja? Ja, und Podolski, Totalausfall. Ich find's aber auch irgendwie cool, dass Löw zu dem steht, ja. Und einfach sagt, der hat so viel geleistet und der kann das eigentlich. Und man darf auch nicht vergessen, dass Podolski viel defensiv machen musste. Okay, ich finde, er hat richtig ausgewechselt in der Halbzeit, genau das richtige Signal gesetzt. Und nach der Halbzeit ging es ja auch dann eine Zeit lang. Ne? Ja, hätte, wäre, wenn, hätte, Fahrradkette, hilft ja alles nichts, wir sind raus. Und wir brauchen uns, glaube ich, für die EM nicht zu schämen. Wir haben eine super EM gespielt und macht jetzt bitte nicht alles schlecht. Ja, also so viel, weiß ich nicht, Anstand muss man auch haben irgendwie. Wir haben sehr viel Freude in der deutschen Mannschaft gehabt und das ist auch irgendwie ungerecht, finde ich, jetzt irgendwie alles schwarz zu malen irgendwie. Gut. Ja, Gomez. Passt nicht, ich habe es am Anfang gesagt, liebe Leute, er passt nicht in die deutsche Mannschaft, nicht ins deutsche Spiel rein. Ja? Du kannst nicht ein spielerisch starkes Mittelfeld haben und jemanden wie Gomez, wie hat die italienische Presse ihn bezeichnet oder die spanische, den Laternenfall, der da vorne nur rumsteht. Das passt einfach nicht zu diesem schnellen Fußball, ja. Deshalb ging es ja auch gegen Griechenland so gut, weil du vorne einen Klose hattest, mit dem du auch schnell spielen kannst, ja. Naja, gut. Wir schauen mal, vielleicht, keine Ahnung, Klose in zwei Jahren ist der 36. Wir brauchen noch irgendwie einen spielstarken Stürmer, den du vorne reinstellen kannst. Naja, zwei Jahre ist ja noch ein bisschen hin. Gut, Lieben. Ihr Lieben, ich habe für euch zwei Serientipps. Ich war ja jetzt, was war die letzte Serie, die ich geguckt habe? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Serie angefangen. Habe ich euch zu verdanken, als ich meine letzten Serientipps auf meinem Blog geschrieben habe. Das mache ich ja immer so. Ich glaube, Walking Dead und was habe ich da noch drauf geschrieben? Ja, ihr merkt schon, ich bin in letzter Zeit ein Serienjunkie und verschlinge sehr viele Serien. Das geht teilweise echt ins Geld. True Blood, genau. True Blood gucken wir momentan. Da haben wir die erste Staffel jetzt durch. Die kann ich euch übrigens auch nur empfehlen. Die kosten momentan überall im Angebot einen Zehner. Ja, ich habe irgendwie jetzt zwei Staffeln jeweils für einen Zehner gekauft. Das war super. Und das ist richtig, richtig gut. Das ist so eine Mischung aus Buffy und Buffy und Ernst. Ja, oder Buffy und gute Schauspieler. Ja, kann ich euch sehr empfehlen. Ist auch eine HBO-Serie. Irgendwie Game of Thrones ist auch HBO. Und die machen viele, viele gute Serien. Also True Blood. Ist wirklich sehr, sehr schön. Als ich dir beim letzten Mal also diese ganzen Serientipps auf meinem Blog gestellt habe, das mache ich ja von Zeit zu Zeit, das ist immer das Coole, dass die Community dann so ihre Geheimtipps dazu schreibt. Und ich mache das dann immer so, dass ich mir so, was mich so interessiert, von eurer Beschreibung herausschreibe und mir irgendwie Trailer dazu angucke, ob mich das interessiert und so weiter. Und dann versuche, billig die erste Staffel zu schießen irgendwo. Und das habe ich auch so gemacht. Ich habe echt damit gerechnet, dass es nach hinten losgeht. Aber da habe ich mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Und zwar American Horror Story. Ja, klingt jetzt erstmal total dämlich. Der Titel ist auch, glaube ich, das Schlechteste an der Serie. Oh, scheiße, jetzt ist mein Rechner wieder ausgegangen. Verdammt, der rendert gerade schon die ersten Videos für Krümmer vs. The World 3. Mein Apple nebenan. Der Titel ist das Schlechteste daran. Die Serie ist überragend gut, ja. Die Serie ist sehr, wie nennt man das? Verwirrend ist das falsche Wort. Man hat, erstmal, worum es geht. Also, es geht darum, dass eine Familie, zwei relativ bekannte Schauspieler, die Tussi, ja, also die Familiendame, ist die Schauspielerin, die auch in Friday Night Lights die Frau gespielt hat vom Team Captain, ja. Wie hieß die nochmal in der Serie? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, die spielt da die weibliche Hauptrolle. Die männliche Hauptrolle kennt man auch vom Sehen her, auch ganz bekannt. Und die haben halt eine Ehekrise. Er ist Psychiater, sie ist so Künstlerin. Und sie erwischt ihn halt, wie er eine Studentin poppt. Ja? Kann man ja mal machen, ne? Wenn ich Prof an der Uni wäre, lassen wir das. Auf jeden Fall haben die eine Ehekrise und wollen quasi ihre Ehe retten oder beziehungsweise ganz raus aus dem Sumpf, so, ne? Und ziehen halt in so eine Vorstadt und beziehen da ein Haus, weil das relativ günstig ist und einen schönen Eindruck macht und auch ein bisschen älter und sieht einfach schön aus. Was sie nicht wissen, ist, dass das Haus verflucht ist, irgendwie, dass da ganz viele Leute drin ermordet worden sind und unheimlich geile Serie. Unheimlich. Also ich habe Gänsehaut in dem Moment, wo ich gerade euch davon berichte. Ich habe gestern die erste Folge gesehen und ich bin völlig hin und weg. Meine Frau ist da so ein bisschen dünnhäutig, was sowas angeht. Die, auch bei Supernatural kriegt die immer so, ein Albtraum ist das falsche Wort, aber sie ist da sehr empfindlich. Ne? Sie sagt auch mal, wir können das nur gucken, wenn es hell draußen ist. Und meine Frau ist ja auch so, dass sie so ein bisschen schlafwandelt. Ne? Die wacht dann mal nachts auf teilweise, hat dann irgendwie was Komisches geträumt, wenn wir sowas geguckt haben, guckt mich dann immer ganz groß an und fragt mich, ob ich ein Dämon bin. Ja? Ich sag dann meistens ja einfach, um sie schreien zu hören. Ja. Yeah. Ja. Naja, auf jeden Fall war man völlig fertig nach der Serie. Es ist unheimlich spannend. Es ist auch so eine neue Art von, neue Art vielleicht nicht, aber es sind so ganz tolle Schnitte dabei. Du siehst halt beim Abspann zum Beispiel die Schauspieler, ja, die Musik ist ganz komisch. Man schaut am Anfang gar nicht, dass das Intro sein soll. Und du zwischen diesen, zwischen dem Abspann und den Schauspielern siehst du ein, zwei Sekunden Bilder von irgendwelchen Szenen. Boah, und Leute, das ist so fucking scary. Ich kann es euch sagen. Du siehst halt, jetzt zum Beispiel mal ein, ich will nicht zu viel spoilern, aber ein Beispiel, in dem Haus sind halt so zwei junge Zwillinge, das sieht man auch am Anfang gestorben. Man weiß nicht, warum und wie und wo. Die erste Folge, also ich glaube, generell die Serie ist einfach, es bleiben einfach sehr, sehr viele Fragen. Also es werden da während der Sendung ganz, ganz viele Fragen gestellt, wo du einfach, ne, also es bleibt sehr viel offen und du guckst den ersten, den Pilot und du hast tausend Fragen irgendwie, die du stellen möchtest. Warum und wer stirbt da und wer macht das und so weiter. Und an diesem Abspann, Leute, ich sag's euch, guckt es euch an, es ist so fucking scary. Du siehst, wie gesagt, diese ein, zwei Sekunden Schnitte und dann so Bilder von zum Beispiel, wie gesagt, diesen Zwillingen, die gestorben sind. Und da siehst du die Hauptdarstellerin, diese, von der ich gerade erzählt habe, ne? Diese Frau und dann hinter ihr so diese blutenden Zwillinge in der Großaufnahme, ja? Die sie natürlich nicht sieht. Und das in ganz kurzen Schnitten, Leute, ey, krass. Krasse Scheiße. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist jetzt kein Splatter-Movie oder so, aber es ist wieder diese Form von Horror, so wie The Ring, wo einfach so viel mit Ängsten gespielt wird, ne? Und ja, wenn ihr auf sowas steht, ist das eure Serie. Ich sag's euch, ich stehe auf sowas total. Wie gesagt, ich habe jetzt, wenn ich euch davon berichte, eine Gänsehaut, ja. Auch so viele Handlungsstränge in dieser Serie, wo du das Gefühl hast, also wir haben auch während des ganzen Piloten diskutiert irgendwie, ja, es tauchen ganz viele Nebencharaktere auf, wo ich immer gesagt habe, die gehören zum Haus, die sind da drin gestorben, die gibt es gar nicht so, ja. Zum Beispiel taucht so eine Haushälterin auf, die laut ihrer eigenen Erzählung schon von Generationen in diesem Haus als Haushälterin arbeitet. Die Geile, ich will jetzt nicht so viel spoilern, liebe Leute, aber ihr merkt schon, ich bin gerade so in der Rage. Das Geile ist, die kommt in das Haus, stellt sich bei dieser Dame vor, die jetzt da eingezogen ist, und ist eine alte Frau. So, jetzt kommt der Mann von der Frau rein, ja, also der neue Besitzer des Hauses, und guckt die Frau an, und für ihn sieht die Frau ganz anders aus. Für ihn ist es irgendwie so eine rothaarige, junge, geile Schlampe, ja. Das heißt, die sehen die unterschiedlich. Total spannend. Also überragendes Setup, überragende Geschichte. Dieses alte Haus ist verflucht, haben wir schon 100 Mal gesehen, aber das ist so geil aufbereitet. Ich freue mich heute auf den zweiten Teil. Wir müssen ihn auch vor 18 Uhr gucken. Ihr wisst warum. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Guckt es euch an, liebe Leute. American Horror Story heißt das. Ist komplett in Deutsch zu haben. Ja, mega, mega, mega Stevino-Tipp. Wenn ihr auf sowas steht, aber es ist wirklich Psycho und ist wirklich scary. Also, manche Leute mögen das ja. Ich mag das sehr. Ja. Also, schaut's euch an. Mega Tipp. Dicker Stevino-Tipp. Die zweite Serie, die wir angefangen haben, die auch ganz gut ist, die das nicht erreicht, weil sie zu sehr auf Jugend getrimmt ist, die mag meine Frau lieber, weil die nicht so schlimm ist. Ja, also nicht so fucking scary, wie ich die ganze Zeit sage. Sondern einfach nur spannend, ist Pretty Little Liars. Habe ich auch von euch gekriegt. Davon haben wir gestern 2 Folgen schon geguckt. Ist so ein bisschen wie Laura Palmer. Wie hieß das nochmal? Die Experten von euch werden es wissen. Wie hieß nochmal die Laura Palmer-Geschichte? Ihr wisst, was ich meine. Von diesem Mädchen, was tot ist, war so eine Kult. Mir fällt der Name nicht ein. Ich muss jetzt googeln. Ihr wisst, was ich meine. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Beverly Hills 90210 und halt dieser Laura Palmer-Sache. Ja. Folgendes Setup. 5 Mädchen. Das wird, finde ich, fast schon zu schnell im Piloten alles erklärt. Das rast so und es bleibt einfach viel offen. Ne? Also diese ganze Grundgeschichte, wovon das die ganze Sache ausgeht, wird irgendwie so in 10, 15 Minuten erzählt. Finde ich fast schon zu schnell. Ja? Also 5 Mädchen, man sieht nicht viel, vieles erklärt sich erst so später auf, nach und nach. 5 Mädchen irgendwie machen Mädchenabend, sind betrunken, ja, haben Spaß, teilen so Geheimnisse und so weiter. Und dann gibt es einen Schnitt. Man sieht die alle irgendwie besoffen liegen irgendwie und dann kommt eine von diesen 5 rein und die anderen fragen sie, wo ist, wie heißt nochmal die, Ashley heißt die, glaube ich, wo ist Ashley? Und dann sagt die, keine Ahnung, die ist weg, ich weiß es nicht, ich bin aufgestanden, weil ich das Gefühl hatte, ich hab sie schreien gehört, so. So, ja. Und dann gibt's einen Cut und dann ein Jahr später und diese Ashley ist dann spurlos verschwunden, ein Jahr lang, die ganze Stadt trauert irgendwie um die, ist vermisst und nach einem Jahr kommt eine dieser 4 oder 5 Mädchen, ich meine, waren es ja noch 4, weil die eine ja vermisst ist, kommt dann wieder in die Stadt, ist geflüchtet vor der ganzen Sache mit ihrem Vater zusammen und ja, die ist immer noch nicht wieder aufgetaucht, diese eine Vermisste und die 4 anderen haben sich irgendwas geschworen, worüber sie nicht reden wollen und sind aber dann auch nicht mehr Freundinnen irgendwie und ja, jetzt gibt es den Jahrestag und dann zieht eine neue Familie in das Haus von dieser Ashley, das dann leer steht und sie machen dann irgendwie, wollen dann so Bausubstanz, sollen irgendwas ändern und dann finden sie ihre Leiche, die da eingemauert war, ja, und sie ist also tot. Aber das eigentlich Spannende fängt dann an, weil die anderen 4 kriegen dann ständig SMSen mit irgendwelchen Details, die nur dieses tote Mädchen wissen kann. Und in diesen SMSen steht dann immer A, so von wegen Ashley. Und ja, da gibt's viele Geheimnisse, die da mitschwingen irgendwie. Die Polizei rollt den Fall dann auch nochmal auf, ne, und die unterhalten sich dann, rücken dann auch wieder mehr zusammen, diese 4, und lügen dann auch. Man weiß nicht genau, warum sie lügen. Und dann kommt noch eine 5. dazu, die dann blind ist und der irgendwas angetan haben. Also die scheinen dafür, dass sie blind ist, verantwortlich zu sein. Das kommt nicht so genau raus. Und diese Ashley hat das wohl organisiert. Und Also man weiß halt überhaupt nicht, was da jetzt genau passiert ist. Aber man weiß, dass sie zumindest Ashley nicht getötet haben. Das sagen sie auch untereinander. Und sie sind auch überrascht, als sie dann die Leiche finden, weil sie durch die SMS alle denken, dass sie wieder am Leben war und irgendwie nur ein Jahr weg war. Und diese Ashley, die dann gestorben ist, war wohl auch eine Anführerin dieser ganzen Mädchengruppe. Also auch eine coole Geschichte eigentlich. Also wie gesagt, so ein bisschen zu auf Mädchenreihe getrimmt. Und diese vier Tussis sind auch alle so ein bisschen ganz unterschiedliche Charaktere. Aber auch so ein bisschen, die eine ist so eine Modetussi und so ein It-Girl und bla 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 bla. Eigentlich mehr so eine Damenserie, aber ja, meine Freundin ist da Feuer und Flamme mit und ich fand sie auch nicht schlecht. Also das ist wirklich auch ein guter Tipp. Pretty Little Liars heißt die. Und da, wie gesagt, auch ganz spannend und ja, wir sind momentan so im Horror-Grusel-Psycho-Serien-Touch. Also zwei tolle Serien. Ich persönlich würde American Horror Story noch mehr empfehlen irgendwie, aber gerade für Damen ist, glaube ich, Pretty Little Liars noch ein besserer Tipp. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr, keine Ahnung, nur ein Beispiel, eure Freundin hat Geburtstag und die wissen nicht, was ihr schenken sollt, dann schenkt ihr die erste Staffel von Pretty Little Liars. Da macht ihr garantiert was richtig, weil das wird, gerade wenn Frauen so Bock auf Mystery haben, es hat auch ein bisschen was von, naja, Sex in the City eigentlich nicht. Es geht nicht da um, naja, aber so also ein bisschen Drama und Beziehungen und so weiter spielen da auch mit rein. Gut, ihr Lieben, ja, da müssen wir natürlich über Mit Stevino gegen Werder Bremen reden. Ja. Die Aktion haben wir am Freitag bekannt gegeben in Late Game. Es ist viel passiert. Ich habe viele Mails gekriegt. Viele Leute versuchen sich jetzt irgendwie in das Team reinzumogeln. Irgendwie, ihr kennt das ja. Ja, von wegen, darf ich nicht mitspielen? Und ja, wenn ich mitspiele, dann Stevino. Ne? Heute schrieb mich einer an und sagt, ja, wir haben einen Getränkemarkt auf da und da und ich kann dir ganz viele Bons schicken, aber dafür will ich einen Platz im Team. Auf solche Nummern gehen wir natürlich überhaupt nicht ein. Ja, also ich fasse mal zu allen zusammen, die es jetzt noch nicht verfolgt haben und die den Trailer jetzt auf meinem Blog noch nicht geguckt haben. Folgendes Ding, Filze hat eine 100-Jahr-Feier und hat im Rahmen dieser 100-Jahr-Feier einen Wettbewerb gestartet, wo man sich als Team oder als Mannschaft anmelden kann und Bons, also Kassenzettel, sammeln muss. Von verkauften Wilser City-Kästen mit 12 mal 0,75 Litern, ja. Wenn ihr nicht wisst, wie die aussehen, schaut auf meinen Blog. Wir haben jetzt auf jeder Seite einen großen Banner dafür auch. Da seht ihr genau, wie die aussehen, diese City-Kästen. Man muss dann diesen Kassenzettel sammeln. Könnt ihr entweder mir schicken, meine Adresse und so, findet ihr alles in der News. Entweder mir schicken oder direkt an Filsa mit ein paar Informationen, keine Ahnung. Es steht alles auch dabei, was ihr, also in diesem Blog-Eintrag, was ihr da reinschreiben müsst. Und nämlich unseren Verein, unsere Vereinsnummer und ein paar von euren Daten und so weiter. Wenn wir das schaffen, also wer quasi am meisten Kisten für Wilser verkauft, also oder wer am meisten Kisten kauft für seinen Verein, der gewinnt ein Freundschaftsspiel gegen die Profis von Werder Bremen. Ja? Was für viele, natürlich für mich sowieso, weil ich ja Werder-Fan bin, ein großer Traum ist, mal gegen eine Profimannschaft anzutreten. Wir werden eine Mannschaft zusammenstellen, die diese ganze Sache ist eine Kooperation zwischen meiner Schule, der Finterschule Lahmbrück, dem Just Network und dem TuS Fintel, das ist hier der lokale Fußballverein. Und wir werden das Team quasi aufteilen. 6 Plätze kriegt der TuS Fintel. Wir kriegen 5 und meine Schule kriegt 5. Ja? Also wir wechseln in der Halbzeit einmal aus, so dass jeder mal drankommt. Ja? Also wir werden 45 Minuten spielen. Ja, das wird, glaube ich, eine schöne Sache. Ich werde dann die erste Halbzeit das Team aufs Spielfeld führen, als Captain dann wahrscheinlich auch. Wird, glaube ich, eine schöne Sache für uns alle, wenn das klappt. Ja, ihr merkt schon, ich hab schon im Kopf das Ding gewonnen. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja? Also bitte unterschätzt das nicht. Ich habe gestern von vielen von euch das Feedback gekriegt, dass es Wilsa gar nicht in eurer Region gibt. Das ist natürlich, deshalb haben die natürlich auch mit Werder Bremen dieses Ding geschlossen. Das gibt es nur im Norden, glaube ich. Im Ruhrpott gibt es das auch, weil mich viele Leute in Nordrhein-Westfalen auch per Mail auf die Sache aufmerksam gemacht haben. Weil im Gegensatz zu hier im Norden gibt es auch richtige Aufsteller und so. Ja? Also das muss es schon in einem gewissen Teil von Deutschland geben. Ja. Also, das ist eine tolle Chance, wie ich finde, auch wenn wir in der Community wahrscheinlich nicht so arg viele Leute haben, die auf Fußball stehen. Aber wenn wir irgendwas Fußballmäßiges diskutieren auf meinem Blog, gibt es ja halt schon genug Leute, die da sich dafür interessieren. Das sieht man ja jetzt an den ganzen Diskussionen zur EM. Ja. Also, wenn ihr dabei sein wollt, es gab viele Leute, die gefragt haben, wie können wir dabei sein und wie läuft das? Wenn das Ding angelaufen ist, werde ich das starten, also relativ zeitnah, sobald wir da in der Filterliste auftauchen. Die scheinen nicht die schnellsten zu sein. Ich habe mich letzte Woche angemeldet mit dem Verein und wir stehen noch nicht mal in der Liste drin. Keine Ahnung. Ich denke mal, ich hoffe, das wird jetzt Montag passieren. Sobald wir in der Liste drinstehen und die ersten Stimmen eingegangen sind, werde ich anfangen, eure Bewerbung anzusammeln. Ich werde dann über den Podcast und über den Blog eine Bewerbung starten für euch, wo ihr euch dann für dieses Team bewerben könnt. Ich würde das cool finden, wenn ihr das mit einem Video macht, dass ihr ein kleines Video von euch zusammenstellt, wo ihr euch für das Team bewerbt. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich momentan sehr intensiv an der Videoreihe plane und die auch schon sehr viel durchgeplant habe und sehr viel schon feststeht, wo ich quasi das ganze Training begleiten werde. Ja, also ich mache eine Videoreihe, wo ich dokumentiere, wie ich in Form komme. Ja? Ich will mich auf zwei große Sachen vorbereiten, jetzt in den Sommerferien. Einmal natürlich auf das Werder-Bremen-Spiel, was dann wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird, und auf unseren großen Waldlauf. Das habe ich euch ja letztes Jahr schon erzählt, dass es mir so ein bisschen in den Fingern juckt, weil es hat da noch nie ein Lehrer gewonnen bei uns in der Schule. Das ist ein traditioneller Waldlauf. Unsere Schule gibt es jetzt seit 10 Jahren. Beziehungsweise letztes Jahr hatten wir 10-Jähriges, dieses Jahr haben wir 11-Jähriges. Und diesen Waldlauf gibt es seit Tag 1 an. Das ist bei uns eine riesen Schultradition. Und das zelebriert immer die ganze Schule sehr. Und letztes Jahr hat ein Sportlehrer bei uns den besten Platz belegt, den jeder Lehrer belegt hat. Der ist, glaube ich, Achter geworden. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil der nicht groß dafür trainiert hat, sondern einfach immer im Sport mit seinen Kids läuft und dadurch einfach so passiv sich selbst in Form gebracht hat. Das habe ich jetzt dieses Jahr über auch gemacht, aber dann kam natürlich wieder das große Problem, dass unsere Sporthalle irgendwie einen Wasserschaden hat und gesperrt wurde und wir keinen Sport mehr machen durften bei uns an der Schule. Das ist im Schulgesetz so geregelt, dass wenn man keine Umkleiden und Duschen anbieten kann, dass man dann keinen Sport machen darf. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Dass wir sind dann immer jetzt in der zweiten Teil des Halbjahres immer schwimmen gegangen. Und als Lehrer darf man da nicht mitschwimmen, sondern muss draußen stehen, falls jemand ertrinkt. Ihr kennt das oder habt das schon mal gehört. Von daher bin ich dadurch jetzt ein bisschen außer Form. Ja, also auf diese zwei großen Sachen will ich mich vorbereiten. Die ganzen Sommerferien, und da werde ich diese ganze Sache per Videoreihe begleiten. Das heißt, ich habe mir jetzt schon so einen groben Plan gemacht. Es wird darum gehen, was ich für Übungen mache, wie ich mich in Form bringe. Ja, so Geheimtipps aus meiner Leistungssportzeit. Dann, wie ich mich ernähre. Ich habe schon eine Ernährungsberaterin angeschrieben, gestern allerdings erst aus Bremen. Wenn ihr irgendjemanden kennt aus meinem Umfeld, der auch in der Nähe wohnt, den ich vielleicht besuchen kann, der in Bremen, Hamburg oder im Norden irgendwo wohnt, ja, oder ihr selbst sowas seid und zumindest vielleicht, keine Ahnung, aus der Community seid, das beruflich macht, keine Ahnung, vielleicht sogar in einem Fitnesscenter arbeitet und euch da deshalb sehr gut damit auskennt oder Bodybuilding macht oder was weiß ich was, im Leistungssportbereich euch richtig mit Ernährung und so weiter intensiv auskennt und da auch wirklich richtig gut seid. Also ich meine jetzt nicht diese Pseudo-Experten, die wir in den Comments immer haben, die irgendwas in der Bunten gelesen haben, sondern wirklich Leute, die das beruflich machen, ja. Dann schreibt mir bitte, ja. Also wie gesagt, ich kann nicht garantieren, ob die Dame mir zurückschreibt. Wie gesagt, das ist eine Ernährungsberaterin in Bremen, die auch noch auf Sport und Ernährung und auf Leistungssport spezialisiert ist. Ich habe dir eine Anfrage gestellt, dass ich gerne vorbeikommen würde, sie natürlich auch dementsprechend entlohne irgendwie für die Dienste. Also es ist nicht, dass ich das umsonst haben will. Ein bisschen Interview mit ihr mache, sie mir so einen Ernährungsplan zusammenstellt. Also wie gesagt, all diese Faktoren sollen in dieser Videoreihe zum Tragen kommen. Ich werde Interviews in meinem Fitnessstudio führen und euch auch so meine Tipps. Ich habe nur vor 2 Jahren auch, wie viel habe ich abgenommen? Von 99 Kilo auf 78, ja, also wirklich über 20 Kilo abgenommen in 3 Monaten. All diese Tricks und Geheimtipps werde ich euch geben. Viele haben sich da in den Comments schon sehr erfreut drüber gezeigt und gesagt haben, ja, das passt gerade und da ziehe ich mit. Und wir haben es ja gerade gehört, Anja zieht da auch mit. Von daher soll das wieder sowas wie Projekt L sein, wo ihr mit mir zusammen vielleicht fit werdet. Also ich werde da, wie gesagt, ganz viel drüber zeigen, diese ganze Sache begleiten. Ich werde mit der ersten Mannschaft vom TuS Fintel trainieren, einfach um auch fußballerisch wieder in Form zu kommen. Und das wird, glaube ich, eine schöne Videoreihe, ja. Bis hin zu den großen Wettbewerben beiden. Und die Videos werden nicht so, es wird nicht das gleiche Konzept sein wie bei Krömer trainiert, wo ich nur Quatsch mache und dann, keine Ahnung, 20 Minuten, sondern es werden viele kurze Sachen sein. Also es kommt öfter, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es öfter kommt. Irgendwann hat man ja alles erzählt, ne? Aber die Folgen werden, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten nur lang sein, aber dafür dann mehr, ja, und auch mehr gecuttet. Also nicht in aller Fülle, sondern auch so, kann man wie ein Let's Play verteilt, ja. Und in einer koche ich dann und in einer laufe ich dann und in einer bin ich im Fitnessstudio und in einer spiele ich Fußball und so weiter und so weiter. Das wird, glaube ich, schöne Sache, und im Rahmen dieser Videoreihe würde ich dann auch gerne das Casting starten, ne? Vielleicht kommt ihr dann in Recall, ne? Und dann könnt ihr euch am besten per Video dann wirklich für einen Platz im Team bewerben. Und ja, das wird eine schöne Sache, denke ich, für uns alle. Und wir haben ja auch viele Wetten laufen. Also es ist so, ich habe gesagt, ich habe da Zweifel, dass wir mehr als 300 Kassenzettel zusammenkriegen. Pox hat zum Beispiel jetzt am Late Game gesagt, wir schaffen locker 1000. Wenn wir 300 schaffen, spende ich dem ganzen der ganzen Mannschaft aus meiner Tasche einen Trikotsatz. Den lasse ich dann wieder entweder von der schönen Pika oder vom Thomas Design, das Trikot. Bei dem Trikot ist immer so eine Sache, da darf man nicht so viel drauf, ne, weil das ja der Flock so teuer ist. Müssen wir mal gucken, das müssen wir dann irgendwie zweifarbig oder dreifarbig machen. Aber wir machen dann noch ein Fan-T-Shirt und so weiter. Und Pox hat schon gesagt, er wird vor Ort sein. Und wer von uns näher dran ist, muss dann irgendwas Fieses machen bei dieser Wette. Ne? Entweder ich mit meinen 300 oder er mit den 1000. Und das wird, glaube ich, ein tolles Event für uns alle wieder. Ja? Da werden wir dann auch wahrscheinlich umziehen. Wir haben eigentlich geplant, es bei uns in der Schule zu machen, aber in den AGBs steht, wir müssen mal gucken, wenn wir dann gewonnen haben, können wir uns darum mit Werder austauschen, dass wir dann auch eine Spielstätte finden, die dann angemessen ist, weil wenn Werder da spielt, werden auch ein paar Zuschauer kommen. Und eigentlich wird gefordert Flutlicht und Zuschauertribüne. Mal gucken, ob sich Werder darauf einlässt, es bei uns in der Schule zu machen. Wenn nicht, müssen wir halt irgendwo ausweichen nach Rothenburg. Da wird es sicherlich Leute geben, die das mit Kusshand uns da aufnehmen werden. Also, wir kriegen das zusammen hin. Es wird, glaube ich, eine schöne Sache, und die wir auch wirklich über Wochen begleiten werden. Und bis 6.8. haben wir Zeit, liebe Leute. Dann ist der Wettbewerb vorbei. Bis dahin müssen wir so viele Kassenzettel wie möglich einsammeln. Wie gesagt, alle Infos dazu gibt es in dem Video und in dem Blog-Eintrag. Wir haben nur ganz viele Banner überall auf jede große Just Network-Seite gepackt, sodass ihr einfach nur draufklicken müsst und ihr habt alle Infos. Und ja, es wird eine schöne Sache, da bin ich mir sicher. Zieht bitte alle mit. Und auch wenn ihr nicht auf Fußball steht, vielleicht, weil es einfach eine tolle Sache wieder für unser Netzwerk ist. Und ich denke, es wird auch uns auch wieder eine Menge Aufmerksamkeit bringen. Krümmer vs. über 3 noch zum Abschluss. Ihr habt es ja gerade schon gehört, die Dreharbeiten sind im vollen Gange irgendwie. Am Dienstag kommt der nette Fotograf aus der Community, der kommt auch aus Nordrhein-Westfalen extra zu uns runter, und wir schießen dann die Filmplakate für den dritten Teil. Wir werden viele andere Fotos machen, irgendwie von der ganzen Sache, auch vielleicht das eine oder andere schöne Pressefoto, was wir benutzen können. Und wir haben jetzt noch erstmal 2 Drehtage eingeplant. Bisher konnten wir mit der Sarah nichts drehen, weil sie krank war leider ganz doll. Nach dem Hurricane war sie erstmal 2 Tage heiser, da war die Stimme komplett weg. Und danach hat sie sich abgepackt und war dann total krank. Von daher müssen wir mit Sarah noch sehr viel nachdrehen, weil sie auch einen ganz großen Part einnimmt jetzt im dritten Teil. Also werden wir ungefähr noch 2 bis 3 Drehtage haben. Ihr habt ja schon gehört, dass ich die ersten Videos schon vorrendere. Ja, so Farben bearbeiten und so Kleinigkeiten. Das ist immer viel Fummelarbeit, das kann ich jetzt vorleisten, das ist ganz gut. Dann muss ich das nicht wieder irgendwie, weil das dauert sonst, wenn man es in einem hinweg macht, mal 2, 3 Tage nur Videos rendern und so weiter. Krümmer vs. über 3 wird großartig. Hab nun schon viel gesehen, weil wir einfach viel gedreht haben. Ich denke, es wird nochmal eine Steigerung zum zweiten Teil, sowohl vom Skript her als auch vom Unterhaltungswert her. Ihr habt es ja, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt, den Trailer zum dritten Teil noch nicht gesehen habt. Wir spielen Singstar Dance. Ihr habt richtig gehört, Singstar Dance, und ihr könnt euch vorstellen, was das für Möglichkeiten bietet. Also es wird scheiße komisch. Ich denke, ihr werdet sehr viel Freude am dritten Teil haben. Es wird ein Knüller. Tobi hat diesmal einen ganz großen Teil da drin. Ich habe es am Freitag Late Game schon erzählt. Wir richten natürlich auch das Drehbuch sehr nach eurem Feedback aus. Das heißt, Tobi ist natürlich euer Liebling, Raul 2.0, auch ganz bewusst. Und der hat im dritten Teil ein paar sehr schöne Auftritte, wie ich finde. Gut, ihr Lieben. Ja, dann würde ich sagen, war's das erstmal für den Stevenio-Part. Dann machen wir jetzt den Part mit der Anja. Und dann melde ich mich nochmal wieder, und dann haben wir noch den Matthias, wie jede Woche eigentlich. Also erstmal jetzt Anja und Stevenio, und dann geht's gleich nochmal weiter. Bis gleich. Ja, hallo ihr Lieben. Es rauscht etwas von der Anja heute. Ihr hört es im Hintergrund ein bisschen. Da müssen wir jetzt durch. Herzlich willkommen hier zur Anja und Stevenio-Stunde. Ich bin natürlich nicht alleine, sonst hätte die Sache auch einen anderen Namen. Grüß dich, Anja.
Hallo lieber Steve, hallo liebe Community. Warum rausche ich? Ich habe keine Ahnung. Ich werde das abstellen, das nächste Mal.
Es rauscht etwas im Hintergrund bei dir, aber ist nicht so schlimm. Anja, wir haben wieder tolle Leserbriefe heute, und du bist platt, hast du gerade gesagt. Warst du schon für Stevenio schwitzen, habe ich gehört?
Ja, sicher. Mein Schweiß für Stevenio. Ich habe es auch schon bei Facebook geschrieben, und ich trainiere mit dir mit, habe ich beschlossen. Ich gehe jetzt jeden Tag auch eine Stunde zum Training, und ich war heute beim Zumba.
Was ist das?
Zumba ist eine Trainingsform. Es ist so eine Mischung aus lateinamerikanischen Tänzen und Aerobic. Und es wird halt so richtig lauter Musik abgedanced, so, und alles wird geshaked. Also der Peppes wird die ganze Zeit geshaked und die Oberweite geshaked. Und es ist für Männer, glaube ich, auch ganz interessant anzugucken.
Also bei dir vielleicht, aber wenn ich mir da so irgendwie so jemand, der so massiv abnehmen will, angucke, der da tanzt. Also so Orca-Format ist das nicht mehr so schön wahrscheinlich, oder?
Ich finde, die Frauen sahen alle ganz apart aus da.
Na gut,
Und
dann ist ja okay.
wir hatten eine schöne Truppe, es war eigentlich ganz lustig, nur die Musik war mir leider viel zu laut. Ich musste ein bisschen früher gehen, weil es echt weh tat in den Ohren. Und dann ging es halt nicht weiter. Musste ich den Rest der Zeit dann halt auf dem Laufband überbrücken, aber ging dann auch.
Ja, ich werde gleich, ich war gestern auch zum ersten Mal laufen und ist ja ein schönes Gefühl, ne? Also dieses, ich weiß ja nicht, Laufen ist ja eigentlich schon was für Fortgeschrittene. Ich werde nicht zu viel vorwegnehmen von meiner Serie, wo ich genau das alles beschreiben will. Laufen ist ja eigentlich schon was für Fortgeschrittene. Gerade Leute, die übergewichtig sind, sollten auf keinen Fall mit dem Laufen anfangen. Bei mir geht es gerade noch so. Also ich habe jetzt auch mit dem Laufen angefangen und so die ersten, ich bin gestern 13 Runden gelaufen, so die ersten, sagen wir mal, 5 Runden waren schon hart, ne? Und irgendwann habe ich dann gedacht, komm, du hörst jetzt, du machst jetzt noch 5, nachdem ich eine halbe Runde gegangen bin und bin dann 3 gelaufen, habe dann mir überlegt, so jetzt machst du mal den Rest auf dem Rasen, meine Schuhe ausgezogen, bin barfuß auf dem Rasen gelaufen. Auf einmal war jeglicher Schmerz weg und ich bin ohne Probleme noch 5 Runden gelaufen. Also man muss immer diesen einen Punkt überschreiten und wenn man den hinter sich hat, dann geht das super. Also ja, und geil war das irgendwie ich war auf meiner Schule auf dem Sportplatz joggen, da ist ja eine schöne Laufbahn. Und da war wirklich ich und die Bahn, habe ich gestern auch getwittert, ich und die Bahn alleine, es war voll schön, irgendwie so auch so 17, 18 Uhr, also total noch nicht mehr so heiß und perfekt. Und das Problem ist, die ersten da Häuser drumherum hatten schon mit dem Grillen angefangen und es lag so ein Grillduft in der Luft. Das war richtig, richtig hart, ja.
Das glaube ich dir.
Ja.
Oh mein Gott, das wäre auch so
Ja, ich
hart
stelle
für
jetzt
mich. Ja.
gerade meine Ernährung um und ja, es wird auch ja, keine
Machst
Cola
du dir was
mehr.
Eigenes oder
Nee,
was du da?
ich hab mir jetzt schon wieder ein paar Sachen angeguckt. So wie ich damals abgenommen habe, war, glaube ich, nicht so der Idealzustand. Ich habe mir diese Simply oder Simply Diät übersetzt mal angeguckt. Das ist ganz interessant, da, ne, dass man zum Beispiel auf jegliche, sagen wir mal, der Comment-Schreiber hat das ganz gut zusammengefasst. Also was Oma nicht kannte, isst man auch nicht so. Also das heißt, diese ganzen Süßsachen, sie fallen weg, Cola und so weiter, jegliche Diätprodukte, man isst quasi nur helles Fleisch, Kartoffeln, Ei und ich habe mir das jetzt noch nicht genau durchgelesen. Was der Hintergrund der ganzen Sache ist. Aber das klingt ganz interessant. Also, ja, also so je, ich glaube, das ist, also Low Carb ist es nicht direkt, aber Brot und Nudeln und so weiter sind auch tabu. Wobei Kartoffeln wiederum sind erlaubt. Also,
Okay.
ja, ich werde mich da, ich habe eine Ernährungs-, habe ich gerade auch schon im Podcast erzählt, eine Ernährungsberaterin angeschrieben. Ich werde mich da genauestens und ganz kompetent informieren und dann der Community da gute Tipps geben. Ja. Auch ich will diesmal nichts machen, wo man sagt, irgendwie, ja, man nimmt jetzt in einem ganz schnellen Rahmen ab, sondern ich möchte lieber diesmal sowas machen, so wegen, man nimmt über einen längeren Zeitraum ab, aber hat dafür auch dann eine Sache, die man auch ertragen kann. Ne? Also wo man auch
Ja.
sagt, das kann ich mein Leben lang so durchziehen und habe dann so ein Idealgewicht, habe auch Energie und kann mir dann in Zusammenarbeit mit gutem Training vielleicht sogar ein bisschen Muskeln irgendwie antrainieren. Also es soll diesmal mehr was Längerfristiges und was Gesundes und was Leistungsorientiertes sein. Also ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache. Gut, Anne,
Ja,
jetzt kommen wir
klingt
aber zu.
ja. Ach so,
Ja?
okay. Ja, ich
Ja,
hätte da
gut.
jetzt auch noch was zu gesagt,
Ja,
aber
dann sag
gut.
doch bitte, ich bitte dich natürlich. Kannst du was dazu sagen?
Ja, ich finde es total spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem ganzen Ding. Auch einfach, ich finde es erstmal schon eine geile Sache, dass wir jetzt Wasser unterstützen und nicht hier McDonald's, ja?
Ja, wir haben uns
So, das
verbessert.
steht auch so ethisch und so ein bisschen besser da einfach. Und ja, was ist das ganze Ernährungsumstellung angeht, das habe ich Anfang des Jahres schon hinter mich gebracht. Also da bin ich schon ein bisschen voraus. Und zwar habe ich meine Ernährung umgestellt nach dem, was ich nie machen wollte, weil es nämlich die esoterische Quatsch, der größte esoterische Quatsch war, den ich mir vorstellen konnte. Und zwar ernähre ich mich seit einem guten halben Jahr jetzt nach Blutgruppendiät. Und da war ich am Anfang, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch und habe gedacht, oh ja, klar, meine Blutgruppe sagt aus, was ich essen soll, ne? Ja, und dann hatte ich ganz viele Leute im Bekanntenkreis, die entweder Blutgruppendiät oder die teure Variante Metabolic Balance gemacht haben und alle tierisch gut damit klarkamen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, so ganz heimlich bei einer Freundin ins Buch gespingst, ne, meine Blutgruppe rausgesucht und dachte, verdammt, das passt alles, weil es steht exakt das drin, dass ich das essen soll, was ich total gerne mag. Und das, was ich auch alles nicht gerne mag, soll ich einfach weglassen. So. Und da sind halt, wie gesagt, Lebensmitteltabellen drin, richtige, und das passte einfach für mich total gut. Und dann habe ich es ausprobiert und fühle mich seitdem echt tierisch gut und habe auch ordentlich damit schon Gewicht verloren. Also,
Klingt ja
vielleicht guckst du
super.
mal rein. Ja, wenn du deine Blutgruppe
Ja, ich will ja,
weißt.
ich will ja nicht viel Gewicht verlieren, das ist es ja. Ne? Ich will ja einfach nur in Form kommen und mich gesund ernähren. Also da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Das ist halt das Problem. Man muss halt gucken vorher, was will man machen. Ne? Und da auch die Ernährung. Weil wenn man jetzt radikal Gewicht verlieren, muss man anders an diese Ernährungssache rangehen, als wenn man so wie ich nicht viel Gewicht verlieren will, beziehungsweise
ein gesundes, ideales Gewicht schaffen und aber dafür sportlich Leistung bringen. Aber das alles dann in der Videoreihe. Anja, wollen wir mal zu unseren tollen Leserbriefen kommen?
Ja, kommen wir doch jetzt heute mal zum Thema. Jetzt wird es allerdings ein bisschen ernster. Ich habe gedacht, wir fangen mit einem Leserbrief an, wo wir den Namen nicht sagen sollen, mal wieder. Mhm. Wir haben ja den Daniel, heute den Viktor und den dritten Leserbrief.
Okay.
Und das wird leider ein bisschen ernster, das Thema. Aber ich denke, da kommen wir gut durch.
Mit welchem wollen wir denn anfangen?
Mit dem, den wir jetzt nicht nennen dürfen.
Okay.
Ich habe ihn jetzt einfach für mich mal Nemo genannt. Ich fand den
Nemo, irgendwie... ja, hau raus.
Hallo Anja und Steve, schreibt er. Ich weiß nicht, ob mein Problem etwas für den Podcast ist, da es sehr vielschichtig ist und nicht so einfach zu verstehen, aber ich fange einfach mal an. Mein Name tut nichts zur Sache, aber ich bin 20 Jahre jung und besuche zurzeit die 12. Klasse eines Gymnasiums, will heißen, nächstes Jahr Abitur. Doch da kommen wir gleich zu einem meiner Probleme. Es ist nicht so, dass ich in der Schule schlecht wäre, nur ich wäre erheblich besser, wenn ich einen Sinn darin sehen würde, sie zu besuchen. Klar, man soll Abi machen, danach studieren und Geld verdienen. Aber ich weiß nicht mal, ob ich das will, geschweige denn, was ich studieren soll. Mein Lebenswille und auch meine Gedanken an die Zukunft sind zurzeit schwarz und leer. Meine beiden bisherigen Beziehungen endeten alle in einer Katastrophe, sodass ich nun dazu übergegangen bin, es lieber gar nicht erst zu versuchen, als am Ende wieder enttäuscht zu werden. Ihr sagtet einmal im Podcast, man soll sich an den kleinen Dingen im Leben begeistern, doch mir fehlen selbst diese kleinen Dinge. Am liebsten würde ich mich momentan in meinem Bett verkriechen. Auch denke ich oft darüber nach, wie die Welt ohne mich wäre, und immer öfters komme ich zu dem Schluss, es würde sich absolut nichts ändern. Zu meinen Freunden aus der alten Schule habe ich fast völlig den Kontakt verloren und die aktuellen Mitschüler wohnen meist viel zu weit weg, um spontan was zu unternehmen. Wie bereits im Abschnitt darüber erwähnt, fehlt mir derzeit sämtliche Motivation. Ich bin mutlos und umgehe Herausforderungen lieber, als sie anzugehen. Teilweise ist es sogar so, dass ich am Zocken bin und merke, dass mir beim Zocken total langweilig ist, obwohl mir das Spiel eigentlich Spaß macht. Ich weiß nicht, ob man mein Problem verstehen kann oder ob ihr mir helfen könnt, aber zurzeit habe ich große Probleme, nicht zu einem alles beendenden Schritt zu gehen. Was für Möglichkeiten gibt es in meiner Situation, um wieder mehr Lebensmut zu bekommen? Wie geht man am besten mit Enttäuschung um? Wie finde ich heraus, was ich in Zukunft machen soll? Wenn ich darauf keine Antwort habe, oder wenn ihr darauf keine Antwort habt, vielleicht hat die Community einige Tipps für mich, welche ihr gerne an mich weiterleiten dürft. Liebe Grüße, jemand, dessen Name nicht von Belang ist.
Voldemort, ja. Möchtest du oder soll ich?
Fang mal an.
Lieber Nemo, Voldemort, whatever. Ja, also wenn ich schon höre, was wäre denn, wenn du nicht mehr da wärst, was würde sich an der Welt verändern irgendwie? Ja, who the fuck cares? Also scheiß doch drauf. Was hast du auch für einen Anspruch irgendwie? Also dass wenn du nicht mehr da bist, dass sich die Welt für dich ändert oder was? Normalerweise ist es doch deine Aufgabe, die Welt zu ändern irgendwie. Also diese Argumentation kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Sei einfach mal ein Egoist, irgendwie ein Scheiß auf die Welt und mach einfach das, worauf du Bock hast. Ansonsten würde ich mal dieses Verhalten, was du beschreibst, hatte ich in meinem Schulalltag auch schon mal bei zwei Schülern. Bei zwei unterschiedlichen, auch diese, ich weiß nicht, also ist, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Tipp, ja, das kann was bei dir was völlig anderes sein oder beziehungsweise vielleicht ist wirklich so, wie du beschreibst, aber nur mal so ein Hinweis, ich hatte zwei Schüler, zwar ein männlicher, ein weiblicher, die diese Antriebslosigkeit, die du hier beschreibst, auch hatten und die hatten einen Mineralmangel im Körper, ja, klingt jetzt ein bisschen blöd und weit hergeholt, aber das kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Besorg dir mal so eine Nahrungsergänzung. Ja, da gibt es ganz gute Sachen. Ich nehme zum Beispiel oder habe immer, wenn ich bin ja, mein Immunsystem ist ja ein bisschen angekratzt, habt ihr ja mal mitgekriegt, ich habe ja eine Hausstauballergie und deshalb, wenn es zum Winter geht, habe ich mal so ein bisschen Probleme, gesund zu bleiben, dazu als Lehrer. Und deshalb habe ich immer Orthomol, heißt das Ganze. Und bei mir ist es Orthomol Immun. Das gibt es in unterschiedliche Zielgruppen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein bisschen teurer, aber dafür nicht irgendwie dieser zusammengepresste Scheiß. Orthomol heißt das. Geschrieben Orthomol. Ja. Viele haben, oder es gibt Leute, die haben diese Antriebslosigkeit und dieses alles Scheiße und ich kann mich zu nichts aufraffen, weil dem Körper irgendwas fehlt. Ja, also probiert das mal aus. Das nur mal so als Tipp nebenbei. Ansonsten sollte deine Aufgabe sein, wenn das jetzt nicht zum Beispiel daran liegt, was aus deinem Leben zu machen irgendwie. Ich will jetzt nicht wieder mit diesen Kleinigkeiten anfangen, aber keine Ahnung. Also ich kann das immer nicht nachvollziehen, dass irgendjemand sagt, mir fehlen die so irgendwie, da musst du die entdecken für dich irgendwie. Wenn es nur eine Fernsehsendung ist, auf die du dich jede Woche freust, was Besonderes irgendwie. Keine Ahnung. Für mich war das immer, also ich habe bin ja auch, so, ich lebe ja sowieso nach dem Motto, ne? Jetzt, was ich jetzt gerade im Postkasten vor allem erzählt habe, diese neue Serie, auf die ich mich den ganzen Tag freue, ne? Keine Ahnung, du wirst doch an irgendwas Spaß haben, irgendwie. Also so kleine Belohnungen dir zu schaffen, irgendwas, keine Ahnung. Anja, hast du eine Idee, woran das liegen kann bei ihm?
Ich habe eine Idee, ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Also es sieht für mich so aus, als würde sich in Nemo Voldemorts Leben so im Moment ein bisschen was ändern. Das, was ganz vielen Leuten so geht, ich bekomme ja häufiger auch jetzt auch privat so Briefe, dass die Leute ein bisschen orientierungslos sind, auch was sie nach der Schule jetzt machen
sollen. Aber das ist doch in dem Alter auch, wie du gerade schon sagtest, völlig normal, ne? Das hatten wir auch alle nach der Schule, dass wir nicht so richtig wussten, was wir eigentlich aus unserem Leben machen wollen, ne?
Ja, weil es ist einfach so, du kriegst so 12, 13 Jahre vorgesetzt, was du machen sollst, ne? Dein Tagesablauf ist quasi fremdbestimmt.
Du bist wie so ein Soldat quasi, der irgendwie nach, ne, so einspurig läuft, ja?
Ja, und dann auf einmal wechselt das und du sollst jetzt auf einmal oder selbstbestimmt über dein Leben entscheiden. Und das ist, dass quasi so ein sensiblere Leute dann erstmal in so ein Loch fallen, kann ich verstehen und sich dann erstmal auch orientierungslos fühlen. Also ich finde es schön, dass du da bist, lieber Nemo Voldemort. Du bist ja auch mein Facebook-Freund, ne? Ich habe mir das dein Profil mal angeguckt. Ich habe gesehen, du hast zum Beispiel ganz viele Interessen in Minecraft, bist da sehr kreativ. Das finde ich total toll. Also das sind ja zum Beispiel die Kleinigkeiten, über die du dich freuen kannst. Was du aus deinem Leben machen sollst, ist natürlich die Frage, die können wir zwei dir ja nicht beantworten. Also es ist, kommt natürlich darauf an, dass du was findest, was dir Spaß macht und was dir Freude bereitet. Es zwingt dich keiner nach dem Abi wirklich studieren zu gehen. Wenn du sagst, du möchtest lieber Tierpfleger werden, dann mach eine Ausbildung als Tierpfleger. Dann wärst du quasi im Studium total verloren. Ich kann ja dann nur den guten alten Stevino wieder zitieren. Der sagt Praktika, 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 ne?
Ja.
So, upsala.
Aber das kann ja auch eine Motivation sein, sich ein geiles Praktikum zu suchen, worauf man Bock hat. Ja, es gibt ja auch richtig tolle Praktikas, wo du nicht irgendwie nur Kaffee kochen musst. Ja? Kann ja auch eine Motivation sein. Ja?
Ja. Was die Beziehung angeht, die Beziehungen angeht, die in Katastrophen endeten, tut mir leid, aber das ist oft normal. Die wenigsten Beziehungen gehen auseinander und hinterher ist man total dicke Freunde und
eigentlich nie.
Auch total supi. Ja, im Regelfall findet man sich einfach total scheiße hinterher. Und meistens ist es eine Katastrophe. Und oft ist es auch irgendwelche, sind es Hinterhältigkeiten, dass einer dem anderen fremdgegangen ist oder den irgendwie beschissen, betrogen, ich weiß nicht, was hat. Ja, aber das tut mir leid, aber es gehört so ein bisschen dazu, so, das ist. Ja, aber ich finde, deshalb sollte man noch lange nicht jetzt alles da aufgeben in die Richtung. Also man hat ja auch viele schöne Zeiten und wenn man frisch verliebt ist und alles ganz schön ist und man so ein bisschen bekloppt durch die Gegend hüpft, dann finde ich, dann lohnt sich das doch auch wieder, das Risiko einzugehen. Also für die viele schöne Zeit kann man dann auch hinterher 2 Wochen, weiß ich nicht, Scheißzeit mal überbrücken. Und vielleicht findest du ja auch jemanden, mit dem man ein bisschen länger zusammenbleiben möchte. Also da würde ich nicht die Flinte ins Korn werfen, lieber Nemo Voldemort. Und da würde ich auf jeden Fall dranbleiben. Und was das andere angeht, die Leute aus deiner jetzigen Klasse scheinen weiter weg zu wohnen. Ja, es klappt nicht mehr spontan. Das heißt, du musst den Purpose jetzt hochkriegen und sagen, okay, ich möchte am Wochenende was unternehmen. Plant das mit mir. Und wenn du das hinkriegst und wenn du den Purpose ein bisschen hochkriegst und vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass dir irgendwas fehlt, vielleicht machst du auch zu wenig Sport, das treibt ja dann auch immer an, ne? Fit statt müde gibt es ja eine große Fitnesskette, die damit wirbt. So, dann, wohin wollte ich jetzt hinaus? Wo ist mein roter Faden? Achso, wenn du das hinkriegst und den Pups ein bisschen hochkriegst, dann wirst du sehen, dass sich da von alleine auch wieder was ergibt. Also, ich glaube nicht, dass das Richtige jetzt ist, zu Hause zu bleiben und ein bisschen Trübsal zu blasen, sondern ich glaube, in deiner jetzigen Situation musst du raus. Dich mit anderen Leuten verabreden, mal gucken. Es klappt dann halt nicht alles spontan, aber um gucken, ob du irgendwelche Leute triffst oder vielleicht Leute aus deiner alten Klasse nochmal, die irgendwie in deiner Nähe wohnen, aktivierst oder keine Ahnung, jetzt gerade über den Sommer ist man ja immer mit anderen Leuten irgendwie unterwegs. Also steck den Kopf nicht in den Sand. Das fände ich zu schade.
Ja. Ja. Alles klar, wollen wir mal zum nächsten Leserbrief gehen? Victor zum Beispiel?
Genießt dieser Brief. Ich finde, wir gehen jetzt mal zum Victor.
Okay.
Victor Jesus. Ein Spanier.
Ja, hau rein.
Er schreibt, hallo Steve, hallo liebe Anja. Ich bin Victor aka Aprikose, bin 21 Jahre jung und komme aus Remscheid in NRW und bin Spanier. Hab ich Schiss vor Italien am Sonntag, schreibt er. Ja, zu Recht. Ich habe vor einer Sache wirklich Angst im Leben, was aber eigentlich für jeden selbstverständlich ist, glaube ich. Es geht um das Thema Tod. Das hört sich jetzt wahrscheinlich dumm an für manche, überhaupt nicht. Aber ich persönlich komme damit einfach nicht klar. Das Leben ist für mich wie ein RPG. Ich kriege jedes Jahr ein Level up. Ich bekomme mit der Zeit Experience-Punkte und erlerne dadurch neue Fertigkeiten. Wenn man es jetzt einfach vergleicht, finde ich, passt das eigentlich ganz gut. Somit vergnüge ich mich in meinem Alltag einfach nicht, alles so schwarz und so hart zu sehen. Aber wenn ich meine nachdenklichen Phasen habe, dann ist mir wieder ganz anders und ich denke über das Gleiche nach. Jetzt kommen seine Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Was an mir? Warum lerne ich so viel und warum kaufe ich mir so viel im Laufe des Lebens, wenn ich sowieso irgendwann einmal sterbe und das alles nicht mehr nutzen kann? Was bringt es mir überhaupt, hier auf der Welt zu sein? Warum muss man sterben und vor allem, was passiert danach? Diese Fragen klingen eigentlich alle doof, aber für mich ist das ein ernstes Thema und ich habe ehrlich gesagt niemanden darüber mal sprechen hören. Wenn ich jemanden frage, dann kriege ich Antworten wie zum Beispiel, stell dir nicht so viele Fragen oder danach komme ich als Schildkröte wieder. Und so weiter. Das Schlimme ist, man wird eigentlich Tag für Tag damit konfrontiert, nur merkt man das, glaube ich, kaum noch. Den größten Schock, und ich glaube, daher kommt auch meine Angst, hat mir mein Vater versetzt. Das Gespräch ging wie folgt ab. Kleiner Hinweis, ich habe das gefragt, wo Fernsehen lief mit dem Tod von Lady Di. Ich glaube, das war kurz nach ihrem Unfall, war also noch klein. Okay. Der kleine Viktor fragt, Papa? Papa sagt, ja. Viktor fragt, was passiert eigentlich, wenn man tot ist? Und der Papa, dann schläft man ein, du machst einfach die Augen zu und das war's dann. Okay.
Super.
Danke, Papa. Mein Kind flog im hohen Bogen nach unten wie in einem Comic und ich hatte ganz große Augen. Ich konnte danach kaum schlafen. Ja, das kann ich verstehen.
Klingt wie ein Kindheitstrauma irgendwie.
Da würde ich auch nicht mehr schlafen wollen. Das hat sich, glaube ich, bis heute noch nicht geklärt, diese Frage, weil ich das so nicht akzeptieren will. Manche glauben ja echt daran, dass sie als Schildkröte wiedergeboren werden oder als ein völlig anderer Menschen. Und manche glauben, dass sie in den Himmel kommen. Ich kann das auch nicht akzeptieren. Ich bin ein Mensch, der muss alles schwarz auf weiß haben und es selbst sehen, bevor ich es glaube. Ich bin katholisch und habe auch alles Mögliche durchgezogen, an Kommunion, Konfirmation und so weiter. Also glaubensübergreifend. Aber ich glaube an das, was in der Bibel steht, auch nicht wirklich. Kann ja sein, dass es einen Menschen gab, der Jesus hieß. Das ist auch mein zweiter Vorname. Aber ich glaube nicht daran, dass er einen blinden Menschen berührt und dadurch wieder sehen gemacht hat. Sowas kann einfach nicht sein. Tut mir leid, an sowas kann ich nicht wirklich festhalten. Also, was haltet ihr davon? Wie kann ich meine Angst ein bisschen dämpfen? Wobei es mir schwerfallen wird, nicht nur durch meine Angst, sondern auch durch meinen Opa, der an MS leidet und nun im Sterben liegt. Ja. Wie denkt ihr über das Thema? Vielleicht bekomme ich eine Antwort in eurem Podcast oder per E-Mail. Ich hoffe, wir gewinnen am Sonntag. Tut mir sehr leid für euch, aber keine Sorge, wir treten den Italienern hoffentlich in den Arsch. Des Weiteren macht weiter so, lasst euch wegen der ganzen Homer J-Kacke nicht ausbremsen, der ist eh scheiße. Wer ist das? Viele liebe Grüße aus dem Westen, aus Remscheid, euer Viktor aka Aprikose.
Ja. Schwieriges Thema. Ich glaube, will nicht sagen, das hat jeder schon mal darüber nachgedacht, sinniert oder wahrscheinlich hat auch jeder für sich da seine eigenen Antworten gefunden. Muss man, glaube ich, auch. Ich bin auch jemand, das habe ich auch im Podcast schon oft erzählt, der große Angst vorm Tod hat. Bei mir sind es mehr so irgendwie der eigentliche Akt an sich. Ich habe jetzt keine Angst davor, weg zu sein oder dass irgendwann mein Leben endet, sondern ich habe einfach große Angst vor dem Schmerz oder dieser Ohnmacht oder dieses Moment, wenn du realisierst, ich sterbe jetzt irgendwie, das ist meine größte Angst dahinter. Ansonsten ist das natürlich vom Vater eine totale Sex, irgendwie einem kleinen Jungen zu erzählen, ja, machst die Augen zu und dann war's das. Keine Ahnung, ich finde, ich bin mir für meinen Teil relativ sicher, dass es das nicht war. Das ist auch wieder so eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Irgendwie. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Aber ich habe immer das Gefühl, es gibt manche Sachen im Leben, die weiß man einfach. Das ist wie so ein Instinkt, der so einer Katze angeboren ist, irgendwie, was sie zu tun hat. Wenn sie Babys kriegt, das kann die ja auch vorher nicht trainieren. Das weiß man einfach. Und bei mir ist es halt so, ich weiß, dass nach dem Tod nicht Schluss ist. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch und ein bisschen blöd. Aber für mich war das immer klar, dass es danach weitergeht. In welcher Form auch immer, kann ich nicht beantworten. Ob man als Schildkröte wiedergeboren wird oder Ja, es gibt ja auch so viele Anzeichen dafür. Ne? Meine Mutter ist ja so eine Esoterik-Tante, die macht ja Horoskope. Und die hat mir mal erklärt, dass man im Horoskopen gibt es, ich weiß die Fachausdrücke jetzt nicht, aber gibt es Anzeichen dafür, wie alt deine Seele ist und wie heißt das denn nochmal? Naja, auf jeden Fall sieht man im Horoskop irgendwie, dass du bestimmte, so wie soll ich sagen, so Karma-Sachen hast. Also es gibt, ich glaube, es gibt so gute und negative Sachen, so quasi wie so eine XP, eine positive und negative XP, die du in deinem letzten Leben gesammelt hast. Wie heißt das? Ich glaube, das Schlechte heißt Quadrate. Ja, das hat ganz, aber das Gute hat auch einen Namen. Also quasi die guten Sachen, die du in deinem vorigen Leben gemacht hast, die sorgen dafür, dass du in deinem jetzigen Leben was Positives hast. Und wenn du diese Sachen in deinem Horoskop hast, dann bedeutet das, dass du was Positives hast. So, ich kann es jetzt ganz schlecht vermitteln, meine Mutter könnte das besser erklären, aber das sieht man, wie gesagt, in Horoskopen auch schon. Also von daher, für mich ist klar, dass Seelen halt mehr als einmal irgendwie in einem Körper auftauchen. Was für ein Körper das ist, kann ich euch auch nicht sagen. Auf jeden Fall, für mich, ich habe für mich mir die Frage beantwortet, dass nach meinem Tod nicht Schluss ist. Was der Sinn des Lebens ist und was du gerade hier machst, das hat sich jeder auch schon mal gefragt. Lieber Viktor, musst du auch für dich beantworten, worin für dich der Sinn des Lebens liegt. Und ich glaube, das kann man auch nicht übergreifend sagen. Das muss jeder für sich selbst finden und beantworten. Da gibt es, glaube ich, keine allgemeingültige Antwort irgendwie. Ja? Für mich ist zum Beispiel der Sinn des Lebens irgendwie glücklich zu sein. Habe ich ja, glaube ich, auch schon oft erwähnt. Irgendwie meinen Mitmenschen irgendwie ein guter, keine Ahnung, Mitmensch zu sein, ihr Leben zu bereichern. Und deshalb mache ich diese ganze Scheiße in meinem Blog auch so weiter, weil für mich ist halt die größte Belohnung ist, andere Menschen unterhalten zu dürfen oder andere Menschen Freude zu bereiten. Das ist für mich einer meiner Sachen, wo ich am meisten Freude empfinde und was für mich so auch ein Teil des Sinnes des Lebens ist irgendwie. Und warum du da bist und wenn du, ja, im Prinzip kann man natürlich so rangehen und sagen, ja, ist ja im Prinzip alles, was ich mache, ist so eh scheißegal, weil irgendwann bin ich sowieso tot. Aber ja, das ist vielleicht auch ein Teil des Sinnes des Lebens, das zu erkennen, dass dein Leben für dich wichtig ist und dass es deine Aufgabe ist, aus dem Geschenk des Lebens so viel wie möglich zu machen für dich irgendwie. Anja, ich habe jetzt viel erzählt. Erzähl mal, was hast du dazu?
Ja, ich bin auch ein bisschen geplättet von den ganzen Fragen, die da ehrlich gesagt sind. Also, lieber Viktor, zum einen, es gibt ganz viele Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Das sind halt die Philosophen und die ganzen Weltreligionen, die das halt machen. Was mir so durch den Kopf gegangen ist, es gehört einfach so zum Leben dazu, dass es Fragen gibt, die man nicht schwarz auf weiß beantworten kann, sondern wirklich, wo jeder seine eigene Definition für finden muss und jeder auch seine eigene Antwort für finden muss. Und mit denen muss man so ein bisschen umgehen lernen. Und die Frage nach dem Tod ist natürlich eine ganz große, vor allem, weil es so in unserer Gesellschaft so ein großes Tabuthema ist, darüber zu reden auch. Ne? Die Philosophen beschäftigen sich ja noch mit ganz anderen Fragen. Hier, was ist Liebe und haben wir einen freien Willen und gibt es Gott und keine Ahnung. Natürlich kann man keine dieser Fragen abschließend beantworten. Wie gesagt, man muss das für sich selber herausfinden. Als ich irgendwann mal mit meinem Vater darüber gesprochen habe, Papa, glaubst du an Gott? Sagte er, ja, Moment, ich habe da ein Buch, das gebe ich dir, wenn du das gelesen hast, können wir darüber reden. Und er gab mir das Buch mit dem Titel, jetzt kommt's, Das Gesetz der Masse in der Physik. Ich dachte, alles klar, interessante Herangehensweise, Papa. Ich habe das Buch übrigens nicht gelesen, weil es war mir doch ein bisschen theoretisch. Aber ja, was ich sagen will, so hat jeder seine eigene Herangehensweise. Ne? Die einen machen es sehr esoterisch, die anderen machen es halt eher wissenschaftlich. Alle Weltreligionen haben gemein, dass sie zumindest an mindestens einen Gott glauben. Ich habe da so die Tendenz, da irgendwie was hinterzusehen, das mir sagt, okay, da scheint irgendwas dahinter zu stecken. An Religionen an sich glaube ich auch nicht. Und es gibt einfach Menschen, die lassen sich die Fragen von den Religionen beantworten. Die suchen sich nicht selber die Antwort, sondern lassen sie sich die da quasi geben. Und es gibt Menschen, die müssen so selber ihren eigenen Weg dahinter finden. Kann eine ganz spannende Reise sein, wenn du dich dafür interessierst. Lies dich bei den Philosophen und bei den Weltreligionen mal ein bisschen ein. Es gibt ganz viele tolle Seiten dafür im Netz. Das kann sehr spannend sein, wenn du dich dafür öffnest und auch dich darauf bereit machst, dass du vielleicht gar zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Frage finden wirst. Was das Thema Umgang mit dem Tod angeht, das ist natürlich hart. Ne? Ich denke immer, es gibt so zwei Arten von Umgang mit dem Tod. Es gibt einmal ja. Achso, dachte, du wolltest was sagen.
Nee, ich bin. Ist okay.
Alles klar. Es gibt einmal den Tod von wirklich alten Menschen und das ist ganz interessant, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ich war dabei, als meine Oma gestorben ist. Die war 87 damals. Ich war 19. Ich fand das nicht so toll. Eigentlich, aber jetzt im Nachhinein dachte ich mir, es war eine gute Erfahrung. Und zwar, meine Oma sagte ganz klar, und das sagen auch ganz viele Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen, jeder wählt seine Art zu sterben. Und meine Oma sagte ganz klar, ich warte auf meine Enkelin, ich will nicht alleine sterben. Und deshalb war ich dabei, als ich die Oma dann besucht habe. Und Oma hatte auch ganz klare Vorstellungen, wie sie stirbt. Und genauso hat sie es durchgezogen bis zum Ende. Das war typisch meine Oma. So, und das war im Endeffekt auch alles nicht so richtig super traurig, weil, wie gesagt, Oma war 87 und die hat mir gesagt, ich habe mein Leben gelebt, ich habe alles draus gemacht, was ich machen wollte. Ich gehe jetzt von dieser Welt und sie hatte echt ihren Frieden. Das war absolut in Ordnung. Und das erlebt man bei älteren Menschen auch häufig. Das Thema Tod ist halt was für junge Leute, die noch nicht, sagen wir mal, die, weiß ich nicht, 80 überschritten haben, ja, die zähle ich alle dazu. Für die ist das alle noch angsteinflößend. Für die ganze wirklich alte Generation, ne, ist das gar nicht mehr so total angsteinflößend. Und dann gibt es natürlich noch die zweite Variante von Tod, wenn Leute viel zu früh sterben. Also wenn Kinder sterben, wenn junge Eltern sterben und keine Ahnung was. Und das ist dann natürlich sowas, das ist hart, damit dann umzugehen. Und ob es danach noch was gibt, muss dann auch wieder jeder für sich selber finden. Eine Antwort schwarz auf weiß wirst du nicht finden. Ich glaube schon, dass unsere Seele weiter wandert. Das ist so mein Ding dazu, mein Monolog hierzu.
Alles klar. Gut, ich denke, das können wir so stehen lassen. Wir sind auch jetzt ein bisschen knapp an der Zeit und müssen uns dem nächsten Leserbrief widmen, und zwar dem...
Daniel.
Ja.
Daniel hat uns so ein bisschen längerer Zeit geschrieben und ich dachte, das ist eine schöne Aufheiterung jetzt am Schluss, nachdem wir jetzt über diese ernsten Themen gesprochen haben. Kommen wir jetzt mal zu was Schöneren, sagen wir mal so. Und zwar, der liebe Daniel schreibt, Hi Anja und Steve, an erster Stelle ein großes Lob von mir an euch für den tollen Podcast. Dankeschön, lieber Daniel. Und es macht jede Woche aufs Neue Spaß, euch zuzuhören. Um mal was Positives zu eurem Podcast beizutragen und nicht immer so bedrückende Geschichten zu hören, schreibe ich euch mal eine Liste von Dingen, die mich glücklich machen. Nebenbei sende ich euch mal gleich ein Audio-File mit, um zu zeigen, dass man trotz eines schlechten Starts in die Woche immer noch gut gelaunt und glücklich sein kann. Nun zu der angesprochenen Liste. Doppelpunkt. Erstens, gutes Essen macht mich glücklich und ich freue mich immer, wenn ich zu meiner Lieblings-Currywurstbude gehe und mich dort mit scharfen Würstchen satt essen kann. Prima. Als nächstes schreibt er, das Abenteuer im Alltag, wenn man mal auf dem Nachhauseweg eine andere Route einschlägt und viele Entdeckungen und Beobachtungen machen kann. Das mache ich auch hin und wieder, das finde ich auch toll. Bestimmte Gerüche kennt sicher jeder, aller spätestens zu Weihnachten, wenn es überall nach Zimt, Gebäck und sonstigen Leckereien riecht. So. Als nächstes schreibt er, jemanden überraschen oder eine Freude bereiten, wenn ich sehe, wie mein Gegenüber vor Glück strahlt, färbt das auf einen ab. Dann schreibt er weiter, den richtigen Beruf haben und das machen, was man will, immerhin will man doch gerne zur Arbeit gehen. Ja, klingt jetzt leicht feminin, schreibt er als nächstes, aber ich bin immer froh, wenn ich mir Lilien kaufen gehe. Meine Wohnung riecht schön und sie sehen auch noch gut aus. Und zu guter Letzt gibt nichts auf der Welt, was mich glücklicher macht als mein Husky Keeper. Jeden Tag, den ich mit ihm aufs Feld laufen gehe und sehe, wie er sich austobt und glücklich mit einem Grinsen in der Schnauze durchs Gras springt, dann bin ich sehr dankbar, dass ich jeden Tag mit meinem Hund verbringen kann. Schöne Grüße aus Berlin von Daniel.
Ja, das sind so die Kleinigkeiten, genau das meinen wir immer, ne?
Ja.
Also das klingt jetzt für uns nicht nachvollziehbar, dass er sich an Lilien erfreut, aber für ihn ist das geil und das muss halt jeder für sich rausfinden, ne? Wo, ne? Bei mir sind es die Katzen, bei ihm ist es der Husky, von daher, hey, ist so alles super.
Genau, und wenn es nur das schöne Wetter ist.
Richtig.
Frei Haus.
Genau, also super, sehr schöner Leserbrief, wie ich finde. Können wir jetzt nicht schrecklich viel zu sagen, aber können wir dick unterstreichen im Prinzip.
Ich fand es einen schönen Abschluss.
Gut, perfekt. Ja, Anja, dann sind wir quasi durch für heute. Gibt es noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest oder irgendwas Wichtiges noch?
Nö, ich glaube, das war's. Wir können noch einmal ganz kurz aufrufen, denke ich. Schreibt uns liebe Leserbriefe und über alles Schöne und nicht so Schöne, über eure Gedanken und was euch so beschäftigt. Wir freuen uns auf eure Post und zwar an just.anja@gmx.de oder an
stevideo@justnetwork.eu.
Genau.
Genau. So, liebe Leute, ich gehe jetzt laufen und ja, jetzt geht's mit dem normalen Podcast noch weiter und ja, wir sehen uns und hören uns dann nächste Woche an. Ja, danke, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Und ja, zurück zu Stevino, zum normalen Podcast.
Alles klar. Bis nächste Woche.
Ja, ihr Lieben, das wär's dann für heute, würde ich sagen. Was Großes habe ich jetzt nicht mehr am Start. Bei mir kommen gerade irgendwie die ersten Tipps rein schon, irgendwie teilweise ungefragt, aufgrund der Comments, in Diskussionen in den Comments zum Thema irgendwie, ja, Diät und Abnehmen und Ernährung und Sport und so weiter. Ist ganz spannend irgendwie, diese Simply oder Simplify Diet irgendwie, wo man sagt, man verzichtet irgendwie, beschränkt sich auf die Grundnahrungsmittel beziehungsweise auf natürliche Fette und helles Fleisch und all solche Sachen. Also das werde ich jetzt mir in den nächsten Tagen nochmal genauer alles reinpfeifen und euch dann entsprechende Tipps dazu geben, ja, wie ihr euch richtig ernährt und vielleicht über einen langen Zeitraum auch abnehmt, gesund. Jetzt kommt noch zum Abschluss Matthias mit einem Beitrag. Wie gesagt, er wünscht sich ja immer, dass ich nicht sage, worum es geht, von daher lasse ich das auch mal. Wir sehen uns wieder am Mittwoch, liebe Community. Am Mittwoch ist wieder Spiel, dein Spiel mit Stevino. Krömer spielt mit der Community Diablo 3. Ich bin Mittwoch den ganzen Tag über in Bremen, ein paar Einkäufe machen. Von daher wird das wahrscheinlich dann erst so, keine Ahnung, 19, 20 Uhr losgehen. Ich schreibe das nochmal auf den Blog und auch auf Just Diablo, ja, also ab 19 oder 20 Uhr. Ich freue mich drauf, wieder meinen Witch Doctor mit euch weiterzocken zu können, also seid bitte dabei. Ansonsten, ja, nächstes Wochenende wird definitiv noch kein Krömer vs. The World kommen. Also fällt was ganz Großes jetzt nächste Woche weg. Nächsten Sonntag gibt es wieder meinen Podcast und diese Woche werde ich ein bisschen chillen, einfach weil der ganze Stress und die ganzen Prüfungen und die ganzen Noten und so weiter erstmal wegfallen. Und ja, schön. Kann ich das ganz ruhig jetzt angehen lassen, alles. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder nächsten Sonntag in alter Frische. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und jetzt geht's nochmal Matthias. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hey Leute, das Thema heute war eigentlich erst für nächste Woche gedacht, aber das passt diesmal ganz gut. Warum, hört ihr gleich? Davon mal abgesehen ist man ja flexibel. Und zwar lautet das heutige Thema Extreme Enrage. Das passt ganz gut, weil es sich mit einem Leserbrief vom letzten Mal verknüpfen lässt, die reizende Anja und das andere komische Typ vorgelesen haben. Und zwar stellte der Werteherr die Frage, was ist Liebe? Was das alles miteinander zu tun hat? Wartet ab, das ergibt nachher alles einen Sinn. Zumindest irgendwie. Also, was ist Liebe? Liebe, mein Freund, ist eine Droge. Aber nicht irgendeine, sondern die beste Droge der ganzen Welt. Ein endloses Glücksgefühl, fast ohne kurzfristige Nebenwirkungen. Warum fast? Naja, es könnte passieren, dass man ein klein wenig paranoid wird und ständig in der Angst lebt, verlassen zu werden. So war zum Beispiel auch meine Freundin von mir drauf, nur hatte sie damit gar nicht mal so Unrecht. Es gibt so viele Menschen auf unserer schönen Welt mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, die von manchen mehr und von manchen weniger geschätzt werden. Sie hatte es unheimlich drauf, einem auf den Sack zu gehen. Kennt ihr so Freunde, die einen anrufen und ankommen von wegen, erzähl mir mal was Schönes, boah, da könnte ich kotzen. Anfangs in dieser rosa-roten Hupdi-Dupdi-Phase war das ja noch nicht so schlimm, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, geh mir nicht auf den Kranz. Ungefähr 2 Tage später bin ich dann zu ihr gegangen und habe gesagt, wir müssten uns mal unterhalten.
Willst du mit mir Schluss machen?
Cool, das war einfacher als erwartet. Genau wie alle anderen Rauschmittel kann auch die Liebe süchtig machen, wie man ebenfalls in einem Leserbrief vom letzten Mal gemerkt hat. Wir kennen es doch alle und Anja hat es sehr gut formuliert mit den Worten, alles was man in diesem Moment nicht mit dem Partner verbringt, ist verlorene Zeit. Doch wie heißt es so schön? Man weiß etwas erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Denn erst wenn man verlassen wird, merkt man, wie tief diese Sucht reicht. In unserem kleinen Vergleich sind ja Pärchen so etwas wie Junkies, die voll auf dem abgefahrenen Trip sind, wohingegen Leute, die verlassen wurden, gerade in einer Entzugsklinik gelandet sind und sich unter anderem möglicherweise mit Selbstmordgedanken quälen. Kommen wir wieder auf das eigentliche Thema zurück, das ich bislang erfolgreich beiseite packen konnte.
Extreme Enrage.
Klar, es gibt viele Dinge, die einen aufregen und tierisch ankotzen können, unter anderem die GEZ, der Chef oder. Aber diese Dinge sind im Nachhinein betrachtet nicht wirklich schlimm. Aber vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr ein Thema habt, bei dem ihr spontan rot seht und am liebsten den Vollarsch, der das verzapft hat, gehörig einen in die Schnauze hauen möchtet. Ihr kennt doch sicher alle diese Flirt-Dingens, hasse nicht gesehen Seiten. Schon klar, jeder weiß, Abzocke hoch 10. Neulich bin ich aber auf YouTube über einen Werbebanner gestolpert mit der Aufschrift Ex-Partner zurückgewinnen. Auf dieser Seite wird ein Guide angeboten, mit dem man garantiert den oder die Ex zurückgewinnen kann. Da ist mir echt die Galle übergegangen. Ich meine, auch wenn es sehr, sehr schmerzlich ist, man beendet eine Beziehung doch nicht, weil man gerade Bock darauf hat. Da wird man schon einen guten Grund dafür haben. Darüber hinaus finde ich es eine Frechheit, einen Guide überhaupt rauszubringen für irgendeine Art und Weise der Gefühle. Klar, wir Menschen sind alle gleich, wir müssen nur mal eben im Buch nachschlagen und alle Probleme sind gelöst. Aber hey, die Leute durchleiden gerade höllische Gefühlsqualen. Da können wir ja noch ein bisschen Kohle aus der Tasche ziehen, ne?
Ja.
Und ja, jeder vernünftig denkende Mensch würde zu dem Schluss kommen, dass das alles pure Abzocke ist. Aber jetzt kommt genau der Punkt. In dieser Situation denkt ein Mensch nicht vernünftig. Ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte, die wurde ungefähr vor einem Monat verlassen und die schreibt immer noch auf Facebook: Oh mein Gott, es tut so weh, ich war mit dir so glücklich. Ah! Und dann kommt irgend so ein Vollarsch an und will diesen gequälten Menschen auch noch Geld aus der Tasche ziehen.
Da hast du dir echt was Tolles überlegt. Grandiose Idee, Penner.
Schon klar, heutzutage wird alles bis aufs Geht nicht mehr ausgeschlachtet, nur um irgendwie Kohle zu machen. Aber gibt's denn gar keine moralischen Grenzen mehr? Wahre Schönheit kommt ja bekanntlich von innen. Und der Kerl, der auf die grandiose Idee gekommen ist, den Herzschmerz anderer schamlos auszubeuten, muss ja innerlich mal das übelste Monstrum sein. So, das war's von mir. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Dann mit dem Thema, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Aber mal andersrum. Bis dann. Step in your talk.